Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung hat eine neue Koordinierungsstelle eingerichtet. Dazu ein Gespräch mit Abdul Ahmad Rashid. Vom Hörsaal aufs Handy. Die theologische Plattform Worthaus bietet Wissenschaft in gut verständlicher Form. Sex unter Kontrolle, Sex außer Kontrolle. Hatte der massenhafte sexuelle Missbrauch auch etwas mit der rigorosen, strengen katholischen Moral zu tun. Eine neue Debatte bahnt sich an. Und falscher Witz am falschen Ort. Oder Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dazu ein Standpunkt vom jüdischen Kollegen Gerald Beiroth. Als erstes Bundesland hat jetzt Nordrhein-Westfalen eine Koordinierungsstelle muslimisches Engagement geschaffen. Diese Einrichtung soll die Lebenswirklichkeit von rund 1,5 Millionen Muslimen im Land stärker in den Fokus stellen. Damit werde, so Serap Güler, Staatssekretärin im Integrationsministerium, unter anderem auch das gesellschaftliche Engagement der Muslime im Land erkennbar deutlicher. Die Auftaktveranstaltung der Koordinierungsstelle muslimisches Engagement fand gestern in Düsseldorf statt. Abdul Ahmad Rashid, Islamexperte und Redakteur beim ZDF, war bei der Veranstaltung dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Rashid, es hieß ja schon im Vorfeld, die Resonanz ist groß. War das so?
Ja, die war sehr groß, die Resonanz. Es waren also über 200 Teilnehmer da von knapp 100 muslimischen Organisationen in Nordrhein-Westfalen. Die konnten sich anmelden. Das Prozedere war so, dass man halt sich anmelden konnte. Man wurde jetzt nicht eingeladen oder aufgefordert von der Landesregierung, sondern man konnte sich anmelden. Das hat dazu geführt, dass nachher die Teilnehmerliste so groß war, dass nicht alle, die sich angemeldet hatten, berücksichtigt werden konnten. Aber es wird Folgeveranstaltungen geben und da werden dann auch diese Teilnehmer berücksichtigt werden. Aber es war eine sehr, sehr große Resonanz.
Wie war denn die Atmosphäre? Das waren ja viele Vertreter von den islamischen Verbänden da.
Genau, es waren Vertreter von den islamischen Verbänden, vom Moscheevereinen, von Migrantenorganisationen, zum Beispiel Sozialdienst muslimischer Frauen oder von Präventionsprojekten. Also alle, die sich zum Thema Islam in Nordrhein-Westfalen engagieren. Und das war eine sehr lebendige Atmosphäre. Es wurde sehr positiv aufgenommen. Es gab also einen presseöffentlichen Teil und dann einen nicht presseöffentlichen Teil, an dem ich auch teilnehmen durfte. Es gab einen regen Austausch unter den Teilnehmern in den einzelnen Foren, die nachmittags standfanden. Aber auch zwischendurch gab es genug Raum, wo man sich dann in Pausen unterhalten konnte. Und ich habe auch gesehen, dass es wirklich dann unterschiedliche Leute sich ausgetauscht haben, weil sie sich, das ist das Erstaunliche und auch das Neue an der ganzen Sache, an dieser Veranstaltung, obwohl sie seit Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind, sich bisher teilweise gar nicht kannten. Und das ist der Landesregierung gelungen, gestern diese Menschen zusammenzuführen.
Auf die Foren kommen wir gleich zu sprechen. Sie haben uns auch einen O-Ton von dem Integrationsminister Dr. Joachim Stamp mitgebracht.
Genau.
Und mit der Koordinierungsstelle wollen wir ein klares Signal setzen, dass muslimisches Engagement einen festen Platz in Nordrhein-Westfalen hat. Sie ist ein klares Signal, dass wir muslimisches Engagement, den innermuslimischen Dialog und den Dialog mit anderen Teilen unserer Gesellschaft fördern wollen.
Ja, warum dieser Alleingang, Herr Rashid, dieser Vorstoß des Integrationsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen? Was sind denn die Ziele dabei?
Die Ziele sind, man möchte den Austausch fördern, sowohl zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen, zwischen der Landesregierung und muslimischen Organisationen, aber auch innerhalb der Muslime. Man möchte einen Ansprechpartner schaffen für die Landesregierung, aber auch für andere Institutionen. Man möchte Expertise fördern und man möchte, wie ich gerade gesagt habe, auch die Muslime untereinander vernetzen. Wobei man muss sagen, diese Veranstaltung, dieser Kongress war eigentlich nur die Auftaktveranstaltung und der Anlass war eben, dass die Landesregierung eine neue Koordinierungsstelle geschaffen hat, eben diese Koordinierungsstelle muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen. Und der Leiter dieser Koordinierungsstelle ist Professor Aladin Al-Ma'falani.
Er war früher Abteilungsleiter im Ministerium.
Genau, der ist gestern nämlich erst gewechselt. Er hatte am Sonntag seinen letzten Arbeitstag im Integrationsministerium und gestern seinen ersten Arbeitstag als Koordinator dieser Koordinierungsstelle muslimisches Engagement.
Viele unserer Hörer kennen ja auch Professor Aladin El-Mafalani als Bestsellerautor. Und zwar hat er das Buch geschrieben, Das Integrationsparadox. Konkret zu dieser Veranstaltung, es gab drei Diskussionsforen.
Genau, es gab drei Diskussionsforen. Das sind die drei Säulen, auf denen diese Koordinierungsstelle fußt. Das ist einmal das Forum muslimische Zivilgesellschaft, dann die andere Säule Projektmanagement und die dritte Säule ist ein Expertenrat. Und da wurde gestern in diesen Foren wurde sehr lebendig, sehr angeregt, auch sehr kontrovers diskutiert. Wie gesagt, das war nicht presseöffentlich, deswegen kann ich nur Teile wiedergeben. Aber beispielsweise in dem Forum Expertenrat, wo ich ja auch dann mich zum größten Teil aufgehalten habe, wurde sehr kontrovers diskutiert um die Frage, wenn so ein Expertenrat geschaffen werden soll, der die Landesregierung beraten soll, ja, wer ist denn ein Experte? Wer darf in diesen Rat rein? Warum darf dann sie oder er und nicht jemand anders? Obwohl gab es schon sehr kontroverse Diskussionen. Das war sehr spannend. Und was man hinterher bei der Abschlussrunde mitbekommen hat, war es ähnlich lebendig bei den anderen Foren.
Mhm. Professor Aladin El-Mafalani hat eine dieser Foren moderiert. Sie haben auch mit ihm gesprochen. Sie haben einen O-Ton auch von ihm mitgebracht.
Genau.
Wir haben Ähnliches, auch Beauftragte für polnischstämmige Menschen in Nordrhein-Westfalen, in Polonia-Beauftragten. Wir haben eine Antisemitismus-Beauftragte, wir haben einen Spätaussiedler- und Aussiedlerbeirat und Beauftragten. Und jetzt haben wir das, was Ähnliches für Muslime.
Ja, Herr Rashid, kam es denn zu irgendwelchen Ergebnissen, konkrete Ergebnisse?
Konkrete Ergebnisse noch keine, aber das ist auch nicht zu erwarten bei einer Auftaktveranstaltung. Es wird weitergehen. Es gibt schon zwei Folgeveranstaltungen, sind terminiert am 9. Oktober und am 9. Dezember, auch in Düsseldorf. Und es soll eventuell auch im nächsten Jahr eine Institution eines deutschen Muslimtages geben. Eine Idee, die ich selber auch vor vielen Jahren entworfen habe, auch in dieser Sendung mal vorgestellt habe. Also der Austausch unter den Muslimen soll auch weiterhin gefördert werden durch diese Koordinierungsstelle.
Sie haben einen positiven Eindruck.
Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Es gab aber auch natürlich teilweise kritische Stimmen, dass man sagt, die Muslime sagen, mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich fand es auch sehr beeindruckend. Eine junge Frau sagte zu mir, wir brauchen unter den Muslimen eine Streitkultur. Die müssen wir lernen und hier ist ein Ort, wo wir das lernen können. Und es ist auch bemerkenswert, finde ich, dass obwohl muslimisches Leben seit 70 Jahren jetzt in Nordrhein-Westfalen heimisch ist, dass die Muslime es noch selber nicht geschafft haben, einmal so eine Veranstaltung zu organisieren, sondern die Landesregierung dazu brauchten. Jetzt liegt der Ball bei den Muslimen, die ausgestreckte Hand der Landesregierung zu ergreifen und aus dieser Koordinierungsstelle, aus diesem muslimischen Engagement auch noch mehr zu machen, finde ich.
Ja, die muslimische Gemeinde in Nordrhein-Westfalen ist ja auch nicht so homogen, ne?
Das ist auch ein bemerkenswertes Ergebnis der Veranstaltung gestern, dass man jetzt auch gemerkt hat, auch auf Seiten der Landesregierung, dass das muslimische Leben in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen sehr vielfältig ist.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland eine Koordinierungsstelle muslimisches Engagement eingerichtet. Wir sprachen darüber mit dem ZDF-Redakteur und Islamexperten Abdulahmad Rashid. Danke fürs Gespräch.
Danke.
Theologie gilt ja vielen als etwas trocken und kompliziert, also nichts für die Kanzel. Da stehen mehr Alltagsfragen im Mittelpunkt und an der Uni läuft es halt akademisch zu mit vielen Fachbegriffen. Es gibt allerdings einen Verein, der versucht, die Brücke zu schlagen und die Universitätstheologie in alltagstauglicher Form zu bringen. Worthaus heißt er und verbreitet Vorträge im Internet. Um das alles aufzunehmen, gibt es einmal im Jahr eine Tagung, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen in Tübingen. Da trafen sich mehr als 600 Interessierte, wie Eckhard Reimann sagt.
Einer der Hauptredner und die Stimme von Worthaus ist Siegfried Zimmer. Der emeritierte Theologieprofessor ist von Beginn an dabei. Viele lieben seine väterliche schwäbische Stimme, ein Anziehungspunkt auf jeder Tagung.
Ein großer Teil ist hier, weil er in den Gemeinden, wo sie so leben, sich chronisch unterfordert fühlen. Frischer Wind, ich möchte auch mal denken dürfen. Wir haben aber auch ganz säkulare Leute. Ein Atheist schreibt mir, diese Vorträge sind spannend. Ich bleibe auch Atheist, aber ich lerne viel dazu. Gell? Also wir versuchen, eine Mischung zu finden aus anspruchsvoller Qualität und Kurzweiligkeit und aber Allgemeinverständlichkeit. Das gibt's nicht so oft.
Zwischen den Vorträgen gibt es literweise Kaffee, aber nach dem Koffein gibt wieder das Wort den Kick. Man schaut in müde, aber zufriedene Gesichter.
Es ist mein Alltag und mein Glaubensleben stark bereichert. Und einfach ganz viele neue Ideen kommen, die Denkanstöße geben für Glaubensthemen.
Es ist eine Bildungsveranstaltung und ich finde es ganz nett, dass hier Theologie populär aufbereitet wird.
Mich zerreißt es innerlich fast, wenn ich das Althergebrachte von den Kirchen immer höre. Und jetzt diese neue Sichtweise auf die Bibel. Ja, das macht ziemliche Konflikte, auch mit dem Alltag, mit der Familie.
Konflikte gibt es auch mit evangelikalen Gruppen. Manche Worthausbeiträge führen zu heftigen Debatten im Internet, besonders ein Vortrag Siegfried Zimmers über Homosexualität.
Es gibt Menschen, die ängstlich sind und unheimlich an einer Leine langgehen müssen. Also wir überfordern die Hardliner und die Ängstlichen, die kriegen vor uns Angst und wettern zum Teil ungeheuerlich. Gell? Sie können aber nichts daran ändern, dass mindestens die Hälfte aus ihrem Klientel uns gut findet.
Worthaus wurde vor 9 Jahren gegründet. Inzwischen stehen rund 130 Vorträge im Internet und finden ihr Publikum. Manche werden mehrere 10.000 Mal geklickt. Auch Dr. Heidrun Mader, Theologin an der Uni Heidelberg, wird dort bald zu finden sein. Sie möchte ihren Zuhörern bei der Suche nach Wahrheit und Spiritualität helfen.
Ich glaube, dass man das für sich selber immer mal sortieren muss. Ich wünsche eigentlich allen, dass dieser Sortierungsprozess auch eine Entdeckungsreise ist, die sehr konstruktiv ist, wo man sich selber auch noch besser kennenlernt und wo man natürlich auch merkt, dass Wissen und Glauben sich absolut nicht widersprechen.
Eine feste Größe bei Worthaus ist Professor Thorsten Dietz, Theologe in Marburg. Er erntet in seinen Vorträgen viele Lacher, wenn er von Spaghetti-Monstern erzählt oder Vergleiche zum Krieg der Sterne zieht. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer spüren bei ihm die Faszination für die Bibel.
Die Erfahrung von Verrat, von Untreue, von tiefster Enttäuschung, vom Schwachwerden, vom Aufhören des Glaubens, das steht in den neutestamentlichen Texten zutiefst drin. Das heißt, die Bibel beschreibt die Menschen sehr realistisch, fähig zu höchster Begeisterung und Erleuchtung und auch fähig zu niedrigsten Verrat. Ich glaube, Menschen müssen damit leben können, weil sie so sind. Und sie kriegen im christlichen Glauben ein Angebot, ihre Größe und ihr Elend gespiegelt zu bekommen im Licht der Barmherzigkeit.
Zehntausende Klicks im Internet, hunderte Menschen auf Tagungen. Worthaus gelingt es offenbar, Menschen neu für Theologie zu interessieren. Bleibt die Frage, ob die Kirchen etwas davon lernen können.
Ich glaube, Kirche hat manchmal das Problem, dass sie zu liberal und zu konservativ gleichzeitig ist. Auf der einen Seite versucht man eine große Weite, die dann aber manchmal auch ins Beliebige kippt. Auf der anderen Seite sind die Strukturen oft sehr starr und sehr unflexibel. Worthaus, wir glauben, Kirche kann nicht mehr von oben nach unten geführt und geleitet werden. Es muss viel mehr Freiraum da sein, dass gute Ideen, dass kreative Ansätze Raum finden. Wir alle müssen Kirche und Glaube heute neu erfinden. Das lässt sich nicht mehr führen wie eine Volkspartei. Ansonsten geht das einen ähnlichen Weg.
Die Worthäusler wollen fleißig weitere Vorträge ins Netz stellen. Dahinter steht die Überzeugung, dass viele Menschen für Glaubensfragen grundsätzlich offen sind.
Universitätstheologie alltagstauglich gemacht. Worthaus im Netz. Eckhard Reimann berichtete. Die katholische Moraltheologie befasst sich damit, warum die katholische Kirche die Moral predigt, die sie predigt. Die massenhaften Missbrauchsfälle haben die Institution in eine tiefe Krise gestürzt. Als moralische Instanz hat sie viel eingebüßt. Stimmt womöglich mit der Moral und mit der Theologie etwas nicht? Um diese Frage ging es bei einer Tagung an der Freien Universität Berlin. Kirsten Dietrich war dabei.
Der frühere Papst und Theologieprofessor Josef Ratzinger machte sich kurz vor Ostern Gedanken zu den Ursachen sexuellen Missbrauchs. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht. Die 68er und alle katholischen Moraltheologen, die sich davon nach Ansicht des Altpapstes mitreißen ließen. Eine besonders hämische Passage galt dem Bonner Gelehrten Franz Böckle. Unter Theologen rief der Aufsatz Kopfschütteln bis Entsetzen hervor. Doch die Frage, welche Verantwortung die eigene Disziplin trägt, stellt sich. Und erste Versuche, sie anders als Josef Ratzinger zu beantworten, werden sichtbar. Der Moraltheologe Antonio Otiero sieht eher zu wenig als zu viel Liberalität innerhalb seiner Zunft.
Aus der Analyse des Ganzen kann man auch die Folgen ziehen, dass die Moraltheologie in den letzten Jahrzehnten oder mindestens in der Zeit zwischen 60er und 90er Jahren, 2000er Jahren, wo die systematische Kontrolle durch die Kirche stärker war, daran gesündigt hat, sich nicht mutig genug gezeigt zu haben.
Das klingt fast schon wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis, mit dem die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Versagen angesichts des Nationalsozialismus bekannte. Sündig geworden, bezogen auf Missbrauch und Gewalt, heißt für Antonio Otiero, die katholischen Moraltheologen haben zu viel über die Kontrolle von Sexualität nachgedacht und damit das Erleben der Einzelnen nicht ernst genommen, im Guten wie im Bösen. Wer theologisch anders dachte, wurde von der Kirchenleitung zum Verstummen gebracht. Und die theologische Zunft habe sich dem nicht widersetzt. Wie kann es anders gehen?
Eine Sexualmoral, die als Care-Ethik, also Fürsorge-Ethik der Intimität, sich versteht, hat jede Form von Arroganz, von Machtausübung, von Verschwendung der Energien, Verachtung der Realität des anderen, setzt ein Ende.
Für diese Care-Ethik der Intimität will Otiero zurückgreifen auf eine Theologie, die schon einmal die Erfahrung der Schwachen und Leidenden in den Mittelpunkt stellte. Die politische Theologie der Befreiung, entstanden in Lateinamerika Ende der 60er Jahre.
Natürlich ist eine neue Sakramentalität. Ist die Sakramentalität der Beachtung der Leidenssituation der anderen, auf die Gott blickt und uns einlädt, mitzuschauen.
Das erfordert ein grundlegendes Umdenken, das viel weiter reicht als nur bis zum direkten Umgang mit Sexualität und Beziehung. Auch über die Sakramente zum Beispiel muss neu nachgedacht werden, also über heilsvermittelnde Handlungen, in denen Gott vermittelt durch von ihm beauftragte Personen direkt wirkt. Die Beichte ist so ein Sakrament und sie muss als Reaktion auf den Missbrauch anders verstanden werden. Nicht nur theologisch, sondern quasi psychologisch geerdet werden.
In so Missbrauchsverhältnissen, Beziehungen gibt es ganz bestimmte Dynamik, ja, wo das Opfer oder die betroffene Person dann auch Schuld übernimmt und sich selber schuldig fühlt. Die sind ja häufig Kinder, Jugendliche, die in einem ganz klaren Machtverhältnis stehen, wo sie nicht das Sagen haben.
Sagt Gertrud Ladner von der Universität Innsbruck.
Dann kann man nicht diese Schuldgefühle sozusagen in der Beichte sagen, okay, du fühlst dich schuldig, ich entschuldige dich durch die Beichte. Die Schuld ist dir genommen. Und damit ist es gut. Es ist nichts gut für das Opfer.
Die Kirche steht vor der großen Herausforderung, eben eine Unterscheidung zu treffen und sehr klug zu schauen, was ist an der Tradition wirklich erhaltenswert, was lässt sich auch weiter übersetzen, ohne Substanz zu verlieren. Und was ist aber auch im Laufe der Jahrhunderte hinzugekommen, importiert worden, auch kulturell an Hochproblematischem?
Auch für den Moraltheologen Daniel Bogner von der Universität Fribourg in der Schweiz bedeutet das, die katholische Theologie muss genauer nachdenken, was das heißt, sakramentales Handeln. Handeln quasi als verlängerter Arm Gottes. Über die Jahrhunderte sei immer weiter gefasst worden, was unter dieses Sakrament falle und damit menschlichem Urteil entzogen sei. Das habe die Machtverhältnisse viel mehr als nötig zugunsten der geweihten Amtsträger verschoben.
Ja, ich würde sehr stark unterscheiden zwischen Sakramentalität und Sakralität. Sakramentalität bedeutet, in den kirchlichen Vollzügen gibt es bestimmte Punkte, die mit bestimmten Praktiken dann unterlegt sind, an denen man sagt, hier verdichtet sich die Heilszusage Gottes. Aber das ist etwas anderes, als also Hinz und Kunz für sakral zu erklären und noch die randständigste Alltagspraktik eines Klerikers, nur weil es ein geweihter Mann ist, für wichtig und wertvoll und respektwürdig zu halten.
Eine Theologie, die angemessen auf sexualisierte Gewalt durch Kleriker reagieren will, sollte für Bogner deswegen nicht nur auf Sexualethik und Zölibat schauen. Sie sollte sich stattdessen vielmehr auch mit dem Kirchenrecht beschäftigen, denn mit ihm werde diese falsch verstandene Heiligkeit in die Strukturen der Kirche eingeschrieben. Anders als Josef Ratzinger suchen Bogner, Ladner und Ortiero die Ursachen sexualisierter Gewalt nicht allein außerhalb der Kirche, sondern in ihrem Innersten. Noch offen ist, wie viele Kolleginnen und Kollegen diese Debatte weiterführen. Sie steht erst am Anfang.
Die katholische Kirche, ihre Moraltheologie und der sexuelle Missbrauch. Sie hörten einen Beitrag von Kirsten Dietrich. Überall werden gerne mal Witze erzählt, ob am Arbeitsplatz, in der Straßenbahn oder in der Gaststätte. Humor gehört zum Alltag und die Geschmäcker unterscheiden sich da. Der eine mag trockenen Humor, der andere liebt den schwarzen Humor und nicht selten ist auch der Galgenhumor angesagt. Landläufig heißt es hierzulande und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das weiß auch mein jüdischer Kollege Gerald Bayroth. Er hat Humor, mag aber zuweilen über manche Witze nicht mehr lachen.
Jahrelang hat mein Kollege Manfred zu mir gesagt, na du verstockter Jude. Ich mag Manfred und jahrelang habe ich mir vorgemacht, dass ich das witzig finde. Bis mir klar wurde, dass ich es alles andere als lustig finde und dann habe ich Manfred entsprechend Bescheid gesagt. Die Antwort kam wie aus dem Lehrbuch. Er habe ja vor 30 Jahren mal eine jüdische Freundin gehabt und die hätten sich in der Familie selbst gegenseitig als verstockte Juden bezeichnet. Mich wundert es jetzt nicht, dass die Geschichte 30 Jahre her ist, denn der Vorwurf der Verstocktheit, also dass Juden keine Christen werden wollen und sich nicht zum wahren Glauben bekennen wollen, scheint mir als Beleidigung ein bisschen ausgedient zu haben. Aber man weiß nie, wenn es gegen Juden geht, wird ja alles wieder aufgewärmt. Ich weiß auch wirklich nicht, ob man das Folgende erklären muss, aber ich erkläre es. Es macht einen Unterschied, wer was zu wem sagt. Wenn sich zwei Schwarze betrinken und es witzig finden, sich als Neger zu bezeichnen, nehmen wir mal an, dann ist es etwas völlig anderes, als wenn ich das sage. Wenn eine Frau ein T-Shirt mit der Aufschrift Zicke trägt, dann kann man sich zwar über ihr Selbstbild wundern, aber es ist was völlig anderes, als wenn ich sie Zicke nenne. Wenn sich Schwule als Tucken und Tunten bezeichnen, dann ist das überraschenderweise etwas anderes, als wenn Heteros so reden. Und wenn ich meine E-Mail-Adresse jüdische-weltverschwörung@schwachsinn.de nenne, dann berechtigt das niemand, mich einer solchen Verschwörung zu bezichtigen. Ich weiß schon wieder nicht, ob ich das Folgende erklären muss, aber ich erkläre es mal trotzdem. Der Humor der Minderheiten nimmt die Vorurteile der Mehrheit auf die Schippe. Wenn die Mehrheit dieselben Vorurteile wieder aufgreift, ist es kein Humor mehr. Wenn Manfred mich vor der Abteilung verstockter Jude nennt, dann befinden wir uns nicht im Kreis einer jüdischen Familie, dann werde ich vor einer Abteilung aus nichtjüdischen Kollegen auf einen Präsentierteller gestellt und lächerlich gemacht. Vielleicht weiß Manfred nicht, wie es ist, mit einer Sache der Einzige zu sein. Vielleicht hatte er keinen längeren Auslandsaufenthalt und musste nie Witze über deutsche Humorlosigkeit ertragen oder war nie in einem asiatischen Land der einzige Europäer. Vielleicht muss man manchen Menschen wirklich erklären, wie es ist, der Einzige zu sein, denen, die keiner Minderheit angehören und auch keine Frauen sind, die sich nicht einmal vorstellen können, wie das ist, mit einer Sache die oder der Einzige zu sein. Diejenigen, für die immer alles glatt lief. Ich weiß nicht, ob ich sie beneide.
Ein Standpunkt von Gerald Bayroth. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde.